heute wollen wir uns mal wieder mit dem Thema Holzrahmenbau beschäftigen. Und zwar sind wir in der zweiten Episode rund um das Thema beim letzten Mal. Da haben wir uns ja schon mal so ein bisschen allgemein damit beschäftigt, was ist eigentlich Holzrahmenbau? Und heute wird uns Holger in die verschiedenen Schichten einer Holzrahmenbauwand einführen. Und genau, Holger.
Oh ja, vielen Dank, dass wir uns wieder treffen können und dieses Thema weiter besprechen können. Das freut mich sehr. Wir sind ja noch nicht ganz fertig geworden beim letzten Mal.
Nee, leider nicht. Aber das heißt, ihr kriegt heute weitergehende Informationen zum Thema Holz. Und ihr seid natürlich wieder bei dem Podcast rund um das Thema Bau mit Holz für alle Baufamilien und Investoren. Wir freuen uns riesig und ich würde heute mal versuchen, den Holger so ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Und zwar würde ich als erstes mal meine Frage stellen, ist eine Wand aus Mauerwerk nicht einfacher zu bauen?
Also ich bin ja Zimmerer, ne? Also für mich ist es nicht einfacher, aber ich habe es auch schon gemacht. Ich habe tatsächlich also schon Wände gemauert und ehrlich gesagt, das macht auch echt Spaß. Aber ich habe mich ja doch für den Werkstoff Holz entschieden. Klar, natürlich kann man das mit Mauerwerk auch machen. Da ging es ja gar nicht zu sagen, wird ja auch vielerorts gemacht und die Häuser funktionieren ja alle tadellos. Aber es gibt ja, und da haben wir in der ersten Folge ja auch schon drüber gesprochen, es gibt einfach gute Gründe, das anders zu machen. Also ich bin dann doch eher beim Holz und ich finde es einfacher.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich die Frage, wie man es gelernt hat. Apropos Lernen, muss man eigentlich viel lernen, um Wände aus Holz bauen zu können?
Ja, also ich glaube, Bauhandwerk muss man immer gut lernen. Man muss immer wirklich einiges wissen. Und wenn wir so hören, naja, die Lehrzeit dauert 3 Jahre, dann sagen die Meister aber, naja, also man braucht schon ein paar Jahre mehr, bis man tatsächlich verstanden hat, was alles notwendig ist, um eine gute Qualität zu erzeugen. Also das dauert schon seine Zeit. Und ich glaube, Teamarbeit ist heute angesagt. Wir arbeiten heute mit vielen Spezialisten auch zusammen. Wenn wir solch ein Team, ein Holzbauteam sehen, dann wird man feststellen, naja, der eine kann den Kran ganz gut fahren, der andere weiß genau, wie das technisch funktioniert und die nächsten haben schon in den Wochen davor die Wände in der Werkstatt zusammengebaut. Am Ende ist es Teamarbeit und es ist großartig, wenn man das so sieht, wie das alles ineinander spielt.
Okay, aber da hast du ja schon einen Punkt genannt. Also der große Unterschied zum Mauerwerk ist ja, dass beim Holzrahmenbau quasi vorgefertigt wird. Ja, und würdest du sagen, ist Kontrolle vor Ort nicht besser?
Man muss auch vor Ort kontrollieren. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass der Plan steht. Und da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel, wenn da so vor Ort vor sich hingebaut wird, ob dann wirklich alles schon besprochen wurde und so weiter. Und es funktioniert heute einfach nicht mehr, dass man sich jeden Morgen zur Baubesprechung trifft und sagt, okay, was wollen wir denn heute mal Lustiges bauen hier? Das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist, dass alle an verschiedenen Orten sind, alle sind in ihrem Beruf, in ihrem Job. Und den Bauleiter jeden Morgen zur Baustelle zu schicken, damit der den Handwerkern sagt, wie sie es nun tun sollen, das kann ja auch nicht wirklich effizient sein. Also, wir gehen da etwas anders vor. Wir planen vorher, es wird sehr genau überlegt, wie das alles sein muss, wie das ineinander greifen muss, wie die Konstruktion aussieht, wie die anderen Gewerke, wo die Heizung eingebaut wird und wo die Leitungen geführt werden. Alles wird vorher überlegt. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man das macht. Das hat man ja schon so einige Male getan. Und dann kann man das auch alles vorher festlegen und dann kriegt man den Plan und dann guckt man sich das gemeinsam an und sagt, jo, Startschuss, wir können loslegen, alles richtig, nun bauen wir. Und dann muss man nicht jeden Morgen sich da auf der Baustelle treffen, das ist gar nicht notwendig.
Ah, sehr gut. Und da werden die Leute mich von der Baustelle auch wesentlich lieber mögen, weil ich dann ja nicht jeden Tag vorbeikommen kann und sagen, oh, wie sieht es hier denn aus? Also ich gebe mir einmal Mühe mit einem richtig schönen Frühstück oder auch zwei Tage Mühe und dann steht das Haus ja eigentlich schon, oder?
Ja, das geht mal fix. Also natürlich, ist schon einiges passiert, wenn die Zimmerleute dann vor Ort anrollen. Und dann sollte man sich vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen und das genießen, wie das dann alles so entsteht. Also das ist wirklich toll.
Sehr gut. Ja, und jetzt natürlich die Sache, die brauchen dann natürlich einen Plan, weil alles vorher entschieden ist. Wer macht den Plan?
Ja, also es ist ein Planer-Team. Wir haben darüber in der ersten Folge auch schon gesprochen. Also es gibt einen Architekten, Statiker, auch die technischen Gewerke müssen einbezogen werden, alles Mögliche. Manchmal sind zwei Gebäude aneinander, dann geht das auch um Brandschutz, Schallschutz. Also alles greift dort ineinander. Und am Ende ist es entscheidend, dass in der Zimmerei ein Planer ist, den nennen wir Werkplaner, der macht, das nennen wir auch Arbeitsvorbereitung, also diese Begriffe fallen in dem Zusammenhang. Das ist jemand, der arbeitet dann mit einem CAD-System und zeichnet dann all die Informationen zu einer Konstruktion zusammen und der hat unheimlich viele Detailkenntnisse darüber, wie man eigentlich baut und wie das Ganze funktioniert. Und das sind Leute, die haben draußen auf der Baustelle jede Menge Erfahrung gesammelt und verbinden dann das Planende mit dem praktischen Wissen. Und das sind gute Leute, die dort aktiv sind. Also die gibt es dann auch in jeder Zimmerei. Also die Zimmereien, die sich damit befassen, befassen sich ja nicht alle Zimmereien mit diesem Thema Gebäude aus Holz.
Nee, das stimmt natürlich. Und jetzt gehen wir natürlich schon ein bisschen näher an Detail und kannst du erklären, was den Holzrahmenbau so technisch ausmacht?
Naja, im Grunde genommen muss der Holzrahmenbau all das erfüllen, was jede Bauart erfüllen muss. Es soll langlebig sein, also da sprechen wir von dauerhafte Konstruktionen, da kommen wir gleich dann nochmal drauf. Es muss stabil sein, dafür gibt es natürlich auch Regeln, welche Lasten haben wir, wie viel Schnee haben wir, wie viel Wind und so weiter. Und was muss man ungefähr rechnen, wenn oben Obergeschoss eine Silvesterparty stattfindet? Das will man natürlich einheitlich haben, da gibt es dann Regeln dafür. Ich habe eben schon Brandschutz, Schallschutz erwähnt. Feuchtigkeit, was ist eigentlich, wenn wir draußen Starkregenereignisse haben, müssen wir Angst haben davor oder funktioniert das alles? Da könnte man dann im Einzelnen über jedes einzelne Thema nochmal sprechen, weil letztendlich brauchen wir auch Entscheidungen von der Baufamilie. Was ist denn eigentlich wichtig? Also wird im Gebäude musiziert? Haben wir ein Homeoffice? Haben wir Familienleben, Kinder, Freunde, keine Ahnung, sind da, aber nebenan wird gearbeitet. Also in jedem Gebäude findet ja etwas statt und wir wollen natürlich die so bauen, dass es den Ansprüchen auch gerecht wird. Und dazu muss man diese ganzen Informationen kennen und dann auch umsetzen und sagen, ja, da gucken wir mal ein bisschen genauer hin, da investieren wir dann auch ein bisschen mehr, weil damit dann am Ende auch alle zufrieden sind.
Jetzt hast du schon gesagt, es geht auch oft um Witterungsbedingungen oder Witterungseinflüsse auf das Gebäude. Dann bin ich mal ganz provokant sagen, ja, so ein Stein an und für sich, der kann ja gar nicht verrotten. Wäre dann der Stein eigentlich nicht viel besser als Holz?
Ja, könnte man jetzt erstmal meinen. Nun leben wir aber ja nicht unter Wasser, sondern über Wasser. Und natürlich würde ein Stein im Wasser liegend schneller oder nicht schneller, sondern länger halten als ein Holz. Das wissen wir ja, wenn ein Holz dann nicht mehr als lebender Baum im Wald ist, sondern der Baum ist umgefallen und dann geht es ja dann so seinen Lebenskreislauf und der Wald und die Bewohner des Waldes leben am Ende ja auch denn davon. Das wollen wir beim Haus nicht haben, aber das wollen wir auch bei Stein nicht haben. Letztendlich wollen wir Wasser nicht in flüssiger Form in unserer Baukonstruktion haben. Mhm. Und das ist aber beim Stein überhaupt nichts anderes als beim Holz. Und deshalb ist es immer eine Frage, wie kann ich die Konstruktion so herstellen, dass wir dort kein Risiko eingehen. Und letztendlich, niemand würde auf den Gedanken kommen, wenn das Dach kaputt ist, das einfach so zu belassen. Man repariert dann ein Dach. Niemand würde auf den Gedanken kommen, wenn dort eine Wasserleitung leckt, dass man sagt, naja gut, dann lass es doch lecken. Ich habe ja Stein. Das wirst du reparieren. Und das wird man bei Stein reparieren und bei Holz natürlich auch. Also Feuchtigkeit zeigt sich dann, wenn es in flüssiger Form zu viel wird an irgendeiner Stelle. Vielleicht eine leckende Rohrleitung. Und dann geht man der Sache nach und repariert das. Dafür gibt es Handwerker und dann ist der Fall erledigt. Und vielleicht muss man dann an der Stelle beim Mauerwerk mal ein bisschen Putz abklopfen, weil der nass ist und erneuert den Putz. Und beim Holz nimmt man vielleicht dann eine Gipsplatte runter und sagt, komm, die Gipsplatte erneuere ich und dann ist das wieder in Ordnung. Also so oder so, egal aus welchem Werkstoff, es geht immer darum, Wasser zu verhindern.
Dann sind wir ja schon so ein bisschen beim Klima und was man, sage ich mal, Holzhäusern oder den ja, Holzrahmenbauhäusern ja auch sagt, die haben ein gutes ja, Raumklima. Aber was würdest du denn beispielsweise verstehen unter einem guten Raumklima?
Ja, also da gibt es Menschen, die reagieren sehr stark auf Raumklima und andere sagen, ist mir doch egal, wie das Klima hier ist. Das ist mir nicht wichtig. Sie könnten wahrscheinlich auch in einer Plastiktüte leben. Also können sich andere wahrscheinlich dann weniger vorstellen. Nein, also es ist tatsächlich so, dass man es spürt, wenn ein Raumklima gut ist. Was sind denn so diese, ja, wie kann man das messen? Also ein wichtiger Punkt ist sicherlich angenehme Luft. Also eine Lufthygiene, sagt man auch. Aber ich würde auch gerne auf das Thema Luftfeuchte eingehen. Und es gibt Materialien, die regulieren die Luftfeuchte. Das heißt, wenn die Luftfeuchte zu hoch ist, ist es unangenehm. Und wenn sie zu niedrig ist, ist es unangenehm. Und das angenehme Raumklima zeigt sich auch darin, dass praktisch Materialien da sind, die regulieren. Und da kennen wir zum Beispiel aus dem Mauerwerksbau, aus den alten Mauerwerksbauten, den Werkstoff Lehm. Lehm ist ein hervorragendes Material, was den Raumklima positiv beeinflusst. Wird aber nicht mehr damit gebaut. Man hat Zementputze und Kalkputze und ich weiß nicht, was das alles für Putze sind. Im Holzbau ist das Holz selber, was reguliert. Also Holz nimmt Feuchtigkeit auf, gibt es wieder ab. Und die Gipswerkstoffe, die wir einsetzen, sind auch hervorragend geeignet. Also Gips als Werkstoff ist also auch feuchtigkeitsregulierend. Und das ist im hohen Maße angenehm.
Ja, ich kann das so zu gut. Ich wohne aktuell in einem ja, älteren Massivbau. Und da ist es so, wenn ich die Heizung dran drehe, dann wird das schnell so, dass es so eine Heizung, es gibt so eine Heizungsluft. Ne? Und wenn man jetzt in so einem Holzhaus ist, dann hat man dieses Gefühl von, ich sag mal, Heizungsluft. Das hat man gar nicht so, obwohl es trotzdem natürlich warm wird. Aber es ist nicht so eine, ich sage jetzt, es ist nicht so super trocken, habe ich manchmal das Gefühl. Okay, also die Luftfeuchte ist da der wichtige Faktor und dass das auch so, sage ich mal, so ein bisschen ja auch zurückgeben kann und aber auch ein bisschen Feuchtigkeit, sage ich mal, speichert oder was würdest du sagen?
Also bei der Luftfeuchte haben wir Menschen so unser Problem, weil wir haben kein, wir können es nicht selber so richtig empfinden. Luftfeuchtigkeit, wenn es sehr trocken wird, dann trocknen die Nasenschleimhäute aus, dann kriegen wir einen trockenen Hals und dann denkt man, oh, müssen wir was trinken. Also dann ist die Raumluft relativ trocken. Wenn sie zu feucht wird, dann merkt man, boah, unangenehm, lass uns mal Fenster aufmachen, irgendwie so. Und da sind diese Materialien, die wir gerade beschrieben haben, die also Feuchtigkeit regulieren, halten das sozusagen auf einem gesunden Mittel. Das heißt, nehmen übergroße Feuchtigkeit auf und ab. Und wir Menschen haben Schwierigkeiten eigentlich damit, so richtig zu fühlen, wie ist die Luftfeuchtigkeit eigentlich. Aber wir nehmen wahr, oh, ja, hier, guck mal, ist angenehm. Das ist natürlich dann schön, wenn die Baumaterialien mitmachen. Und das ist im Holzbau, und das sagt man dem Holzbau ja nach, ein bisschen besser der Fall.
Ja, das stimmt. Also wird man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass das Raumklima so gut ist, weil, ja, ich komme da rein, aber ich merke ja gar nichts. Und ich merke ja meistens eher so, wenn was negativ ist, wie ich das gerade gesagt habe, wenn ich die Heizung hier anmache, dann ist das so Heizungsluft irgendwie.
Trockene Raumluft. Das ist also Heizungsluft ist trockene Raumluft. Ja. Das kriegen wir dann eher so mit, wenn das die Luftfeuchtigkeit so bei 35% ist, so in dem Dreh, dann merken wir, puh.
Sehr gut. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, alle wissen um das Klima, aber was auch theoretisch alle wissen oder was häufig gesagt wird, ist der Wärmeschutz in so Holzbauten, der ist auch wirklich gut. Ja, aber ist das wirklich so, Holger?
Ja, wir haben ja eine etwas andere Konstruktionsart. Wenn ich eine Wand aus Stein baue, dann bringe ich dann auf der Außenseite die Wärmedämmung davor. Das machen wir im Holzbau normalerweise nicht. Dort wird es so gemacht, dass praktisch die Holzkonstruktion selber, dass die tragende Holzkonstruktion, die nimmt den Dämmstoff praktisch schon auf. Das heißt, in der tragenden Konstruktion ist der Dämmstoff drin. Und heute wird tatsächlich die tragende Konstruktion eigentlich dicker gemacht, als sie eigentlich sein müsste, weil wir viel Dämmung haben wollen. Aber wir haben den Raumverlust gar nicht so sehr, weil wir die Hauptdämmebene in die tragende Konstruktion einbringen.
Okay. Sehr gut. Und hat es Nachteile, die Wärmedämmung in die Holzkonstruktion?
Ja, ich habe den Eindruck, du hast so ein paar bauphysikalische Vorkenntnisse. Also ich staune. Du witterst da etwas. Und das ist auch tatsächlich so. Wir müssen tatsächlich im Holzbau ein bisschen genauer hinschauen als in anderen Bauarten, weil wir den Dämmstoff in die Mitte legen. Weil wenn der Dämmstoff in der Mitte ist, dann muss der Schichtenaufbau stimmen. Und darauf achten wir im Holzbau sehr, dass wir den Schichtenaufbau richtig setzen. Und darüber sollten wir uns nochmal unterhalten.
Ah, okay. Die Schichten sind da also der wichtige Faktor. Ich dachte erst, es liegt daran, dass man vielleicht, ja, sage ich es mal so, Holz auf Holz liegen hat am Ende und dass das dann so Kältebrücken geben könnte, aber so gut leitet Holz ja auch nicht die Wärme. Also daran kann es nicht liegen, oder?
Nee. Nee, Holz ist für sich, also wenn ich ein Fichtenholz nehme, dann besteht dieses Fichtenholz zu 3/4 aus Luft und die Holzsubstanz selber ist eigentlich nur 1/4. Und diese Luft, die in dem Holz tatsächlich enthalten ist, die dämmt natürlich sehr gut. Also das ist von der Natur unheimlich schlau gemacht, mit wenig Material dann sehr tragfähiges Holz zu produzieren, könnte man nicht besser erfinden, muss man sagen. Und dazu dämmt es dann auch noch. Also toll.
Ja, und ich sag mal so, alles, was ich an bauphysikalischen Vorkenntnissen habe, die habe ich dann höchstens hier im Podcast gelernt. Also keine Sorge, ich hab mich nicht so in meiner Freizeit da weitergebildet, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz hast du mich gerade total neugierig gemacht. Und du hast nämlich gesagt, es gibt verschiedene Schichten. Und da hast du auch gesagt, ja, es gibt da so Funktionsschichten. Wenn wir uns jetzt so eine Holzwand mal angucken, was für Funktionsschichten gibt es da denn eigentlich? Was bedeuten die? Und vielleicht auch, aus welchen Materialien werden die gemacht?
Ja, die sollten wir vielleicht einzeln auch besprechen. Also tatsächlich ist es so, dass das Material auf der Innenseite der Wand ein anderes ist als auf der Außenseite der Wand. Und da spielt die Luftfeuchtigkeit auch wieder eine Rolle. Das kann man ganz einfach erklären. Wenn wir also eine normale Raumluft auf der Innenseite haben, dann wollen wir eigentlich immer so 20 Grad Celsius haben und eine Luftfeuchtigkeit so zwischen 40 und 50%. Dann haben wir ungefähr in dieser Luft 9 Gramm Feuchtigkeit. 9 Gramm. Wenn wir auf der Außenseite, so wie jetzt gerade noch, wir haben jetzt Anfang Mai, heute Morgen war es noch relativ frisch, sagen wir mal, wir haben 0 Grad, dann haben wir tatsächlich nur 3 Gramm Feuchtigkeit in der Luft. Und diese Feuchtigkeit in der Luft, die hat das Bestreben, immer dorthin zu gelangen, wo weniger Feuchtigkeit ist. Das nennt man Diffusion. Und die Bauteile, die wir bauen, die sind tatsächlich immer ein bisschen durch Luftfeuchtigkeit beansprucht, weil innen haben wir 9, außen 3. Dann wollen 6 Gramm praktisch so durch diese Wand durchdiffundieren. Und da sagen wir, na, das wollen wir mal ein bisschen reduzieren und wollen nicht zu viel Feuchtigkeit in die Wand reinlassen. Und so setzen wir praktisch auf die Innenseite ein Material, was ein bisschen dichter ist als auf der Außenseite. Das könnte man jetzt auch, wenn man das jetzt diese beiden Materialien in die Hand nimmt, könnte man das auch an dem Gewicht tatsächlich auch empfinden. Also das ist auf der Innenseite dichter als auf der Außenseite. Da ist das eher leichter und offener, aber immer noch Holz.
Okay, also auf der Innenseite, wir starten auf der Innenseite mit Holz, ein
Ja,
Beton.
also die Innenseite dieser Holzkonstruktion, wir haben ja über Holzrahmenbau gesprochen, das ist praktisch das Holzständerwerk, das Rahmenwerk, sagen wir dazu. Also da gibt es horizontale Hölzer, da gibt es vertikale Hölzer. Und auf die Innenseite wird dann eine Holzwerkstoffplatte gebracht. Das heißt, es ist eine vollflächige Wandbekleidung. Das nennen wir eigentlich im Fach, der Fachausdruck wäre eine Beplankung. Und diese Beplankung hat, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau an der Stelle. Die soll Stabilität bringen in das Gebäude. Ich hatte ja gesagt, die ist sehr eher schwerer und fester. Und die wird mit diesem Rahmenwerk stark verbunden, also befestigt mit Schrauben, mit Klammern, mit Nägeln, was auch immer. Da kann man also verschiedene Verbinder nehmen. Aber es sind sehr viele Verbinder drin, weil dieses ergibt dann eine Einheit. Also das heißt, das Rahmenwerk und diese Beplankung aus oftmals ist es OSB, das ist ein Holzwerkstoff. Diese Verbindung, die muss so sein, dass das auch Stabilität bringt. Also dichter, schwerer, Feuchtigkeit wird ein bisschen abgebremst. Man sagt auch Dampfbremse. Dampf heißt, das sind diese 6 Gramm, wo ich gesagt habe, die wollen dann da so durch diffundieren. Jetzt haben wir eine ganze Reihe Fachausdrücke.
Mhm.
Und so ist praktisch diese OSB-Platte nicht nur stabilisierend, sondern sie reduziert auch, dass die Feuchtigkeit in diese Konstruktion eindringt.
Also die USB-Platte, das habt ihr sicherlich alle gesehen. Also so eine USB-Platte, die sieht so aus wie, ja, wie so verschiedene Holzspänen, die so ineinander gepresst und so gedrückt sind. Ist das so, Holger, so eine USB-Platte?
Ja. Das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Material, weil wir haben ja in den Wäldern auch nicht nur dicke Bäume, sondern aus den Wäldern, das sieht man so am Rand, wenn dort der Förster geerntet hat, alles, was da so 2,50 Meter lang ist, das ist so eine Standardlänge. Wenn da so Haufen aufgetürmt sind im Wald, dann könnten die zum Beispiel in ein OSB-Werk gehen. Und dann wird aus diesen dünneren Holzstämmen werden dann so Furnierstücke rausgeschnitten. Mhm. Die sind so ja, unterschiedlich groß, aber sie sind sehr dünn. Und dieses Dünne, das ist ganz schlau, weil man die so kreuzweise miteinander verstreuen kann. Und dann kommt eine hauchdünne Schicht an Klebstoff dazwischen. Das ist wirklich hauchdünn, man sieht es überhaupt nicht. Mhm. Und das sind nur wenige Prozent Masseanteil. Und die werden praktisch dann übereinander geschichtet, so kreuzweise. Und damit kriegt dieses Material eine unglaubliche Stabilität. Also das Geheimnis von OSB ist sozusagen die höchste Stabilität und das bei ganz dünnen Baumquerschnitten, die halt im Wald anfallen. Es sind ja nicht alles riesendicke Bäume, aus denen man jetzt so Bretter schneiden oder Balken schneiden könnte, sondern wir müssen ja auch aus dem dünneren Material was machen. OSB hat da hervorragende Eigenschaften und wir können auch größere Platten daraus fertigen. Das funktioniert ganz hervorragend.
Ah, okay. Und wer das selber mal testen möchte mit diesem Verschränken und wie sich das so zusammenklebt, der kann ja mal versuchen, irgendwie Magazine zu nehmen und die Blätter so einzeln unabhängig, also immer ein Blatt von der einen Zeitung, ein Blatt von der anderen Zeitung, ein Blatt von der einen Zeitung, ein Blatt von der anderen Zeitung, der wird feststellen, dass er die mit den Händen kaum noch auseinanderziehen kann, weil da so viel Stabilität entsteht. Das ist wahrscheinlich dann der große Vorteil von dem USB-Platten. Aber Holger, gibt es denn nichts anderes außer USB-Platten?
Sehr schon ein paar Tage her, dass ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da gab es tatsächlich noch kein USB. Auch da waren die Amerikaner mal wieder Vorreiter und haben das erfunden. In Nordamerika ist halt sehr viel Holz und dann ist man da auch entsprechend erfinderisch. USB hat man dort erfunden. Das kam dann erst Mitte der 90er Jahre, so in etwa hier nach Europa. Ich durfte tatsächlich auch dabei sein, als die ersten verarbeitet worden sind. Davor haben wir Sperrholz verarbeitet. Das ist auch sehr stabil, aber Sperrholz wird halt aus dickeren Bäumen gemacht und entsprechend ist das teurer, das Material. Und es ist auch begrenzter von den Flächen her. Da ist OSB einfach sensationell effizient und das Material ist gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Holzrahmenbau.
Ah, okay, man kann wahrscheinlich auch besser diese Diffusionsfähigkeit des Materials in USB viel besser kontrollieren als bei so Sperrholzplatten, oder?
Ja, das ist gar nicht so falsch, was du sagst. Das ist sehr viel homogener, dieses Material. Und es hat dann am Ende auch relativ konstante Eigenschaften, sodass wir das sozusagen auch standardisieren können. Also das heißt, wie fest ist es? Wie ist das Diffusionsverhalten? Und das ist sehr gleichmäßig. Also natürlich gibt es zwischen Produkten immer mal Unterschiede, aber es ist sehr, sehr einheitlich produziert. Also das kann man hervorragend dafür nehmen. Und für uns sind auch die großen Formate wichtig, weil die einfach mehr Stabilität bringen in das Gebäude. Also diese kleinen Formatigen, die man so im Baumarkt kaufen kann, ist auch OSB, das steht da dran, wer sich dafür interessiert und das mal sehen möchte. Also im Baumarkt unter OSB findet man da was, aber die Platten sind sehr klein. Und die Zimmereien verarbeiten eher die großen, größeren Platten, die man sogar nicht unbedingt kaufen kann.
So, das heißt, wir sind ja immer noch bei der ersten Schicht, ne? Also die Innenseite der Wand. Und bei der Innenseite der Wand, wenn ich so, wenn ich mir mal umschaue in meiner Wohnung, dann habe ich da Steckdosen, da habe ich einen Auslass für beispielsweise den Abzug in der Küche. Also ich habe ja, da müssen ja Löcher rein. Wie gehe ich damit um?
Ja, also Installation ist ein wichtiges Thema. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also eins machen wir grundsätzlich, wenn sich die Handwerker noch nicht so gut kennen. Also das kann ja vorkommen, dass man da keine Partner, also Handwerkerpartnerschaften dort jetzt einsetzt, sondern man streut das dann so, ne? Mhm. Der Elektriker kommt von da, der Heizungsbauer von da und so weiter. Dann machen wir das so im Holzrahmenbau, dass wir sagen, so, das ist die tragende Wand, die ist gedämmt, davor ist die USB-Platte und diese USB-Platte, die ist heilig. Da sägt auch keiner drin rum und schneidet und bohrt und macht und tut, sondern dann kommt eine sogenannte Installationsebene davor. Und dann haben, dann können wir praktisch an dieser Konstruktion auch nichts kaputt machen, dann bringt man die Wasserleitung, die Stromleitung, alle Installationen bringt man praktisch vor die Wand und dann kommt erst die Bekleidung, die man am Ende dann im Raum sehen kann. Und das sind dann in der Regel Gipswerkstoffe. Gibt es verschiedene Gipswerkstoffe. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, welche man dann nimmt. Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten zum Beispiel. Und in diesem Zwischenraum, den dämmt man dann auch noch aus, im Idealfall. Und da laufen die ganzen Installationen. Und erst dahinter ist unser Heiligtum, unsere eierlegende Wollmilchsau, die praktisch diese vielen Funktionen dort übernimmt. Und die wollen wir dann möglichst auch nicht durchstoßen. Wenn es denn mal sein muss, dass ich dann mit der Dunstabzugshaube nach außen gehe, dann kommt da eine Manschette drum, dann wird da eine saubere Bohrung gemacht und eine Manschette drum. Und dann ist das am Ende auch wieder luftdicht.
Okay, jetzt hast du gesagt, das ist unser Heiligtum, ne? Und jetzt hast du gerade zum Schluss gesagt, luftdicht. Warum ist das mit dieser Luftdicht denn so wichtig? Ich dachte, das soll atmen.
Ja, atmen schon. Aber das heißt ja nicht, dass da jetzt durch die Wand jetzt Luft rein und raus geblasen wird. Und schon gar nicht durch die Wand. Also unser klassisches Lüftungselement ist ja das Fenster und nicht die Wand. Also wir wollen nicht, dass die Wand da jetzt die Luft rein und raus geht. Denn wir haben ja jetzt so in den letzten 30 Jahren eine enorme Entwicklung im Wärmeschutz. Und natürlich ist es immer erstmal schlau, viel Wärmedämmung einzubauen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber wenn man denn dort viel investiert hat, kann man ja nicht sagen, es pfeift hier jetzt durch dieses Gebäude, durch Ritzen und Fugen. weil was bringt denn die ganze Wärmedämmung, wenn es dann überall durchzieht? Also da verliere ich ja die ganze Wärme. Und deshalb machen wir ein Gebäude luftdicht. Und das ist auch so eine Domäne des Holzbaus. Das ist quasi auch mit dem Holzbau auch erfunden worden. Weil der Anspruch an Wärmeschutz auch immer am höchsten gestellt worden ist an Holzbaukonstruktionen, dass die Bauherren, denen war das schon immer, die mit Holz gebaut haben, auch wichtig, dass es ein guter Wärmeschutz ist. Und dann haben wir auch gesagt, ja gut, also wenn wir schon einen guten Wärmeschutz machen, ja bitte, dann müssen wir auch luftdicht werden. Und jetzt kommt wieder unsere USB-Platte ins Spiel. Die sorgt nämlich auch für die Luftdichtung. Und das bedeutet, dass wir praktisch dann mit schmalen Klebebändern die Fugen nochmal abdichten und dafür sorgen, dass die Luft von innen, die warm ist, in die wir ja Geld investiert haben, damit sie warm wird, also Heizung, nicht unkontrolliert nach außen abströmen kann. Das ist auch unsere luftdichte Ebene. Und jetzt sind wir eierlegen, Wollmilchsau. Also das ist, die USB-Platte ist unser Heiligtum und die schützen wir da auch.
Ja, und das ist jetzt, wenn du so sagst, dass die Luftdichtigkeit, dass wir das haben, weil wir die Luft da drin ja selber erwärmen und wir wollen sie nicht verlieren. Das ist wahrscheinlich auch noch da, wo die Leute dann so einen Blower Door oder einen Blower Window Test machen, oder? Ob die einfach gucken, ist das Haus wirklich dicht?
Ja, genau. Das machen wir dann auch schon im Rohbau. Muss man eigentlich erst nach Fertigstellung machen. Aber da ist uns die Qualitätssicherung dann auch sehr wichtig. Das wird also sehr oft dann auch schon mal vorher gemacht, um dann zu sagen, okay, jetzt ist da noch irgendwo eine Stelle, die wir irgendwie übersehen haben? Und dann wird das eben nachgearbeitet. Also das ist uns ganz wichtig, aber wir stellen eben auch fest, dass die erfahrenen Betriebe, die so etwas regelmäßig machen, da weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Da kann man nochmal kontrollieren, aber das ist dann am Ende auch luftig. Und da spielt es auch eine Rolle, wer das Fenster einbaut. Und da ist es eben auch sehr klug, dem Zimmerer auch den Auftrag für das Fenster zu geben. Denn am Ende kommt es auf die Anschlüsse an. Es hilft ja nichts, dass alles ganz toll ist und dann kommt da irgendein Handwerker, der das noch nie gehört hat und setzt ein Fenster ein und dann fehlen da die ganzen Anschlüsse. Also das macht Sinn, das dann auch beim Zimmerer zu lassen, um damit das Ganze sowohl von außen, Wetterschutz, als auch von innen, Wärmeschutz, Luftdichtung, alles dann auch wirklich funktioniert. Ne?
Okay, also von innen nach außen, wir haben jetzt bis jetzt die Gipswand quasi, da haben wir dann die Installationsebene hinter. Dann kommt quasi die innere Seite der Wand, also gesagt, das ist OSB, damit sie atmen kann. Und jetzt sind wir quasi in der Mitte der Wand, oder?
Genau, jetzt sind wir in der Mitte der Wand. Das ist unser Rahmenwerk. Das ist ja so dick, wie wir es halt haben wollen, je nachdem, wie viel Wärmeschutz wir brauchen. Also standardmäßig 20 Zentimeter. Und dieses Rahmenwerk füllen wir mit Dämmstoff aus. Und dieser Dämmstoff, das ist in der Regel ein Faserdämmstoff. Und da setzen wir sehr gerne Naturmaterialien ein. Also Zellulose, das ist ein Recyclingmaterial aus den Tageszeitungen. Oder da Tageszeitung vielleicht auch weniger wird, möglicherweise. Das ist ja auch etwas, was sich ja auch verändert. Eine digitale Tageszeitung können wir natürlich nicht da einpusten. Dann wird es auch Holzfaser, wieder diese kleinen Stämme, diese dünnen Stämme, die dann zu Holzfaser dann verarbeitet wird. Und damit dämmen wir das aus. Damit, das machen wir am liebsten, weil das wieder ein Material ist, eben kein Kunststoff, sondern Naturmaterial, feuchtigkeitsregulierend, sehr angenehm, sommerlicher Hitzeschutz ist besser. Also da gibt es viele gute Gründe und es verarbeitet sich einfach sehr gut, weil wir da nicht irgendwelche Latten oder Matten zuschneiden müssen, sondern das wird in einem Schlauch, also eingeblasen. Das heißt, es kommt in Säcken, das wird aufgerührt, so dass es praktisch dann sehr, sehr leicht wird, so faserig leicht wird und dann wird das in der Wand so verdichtet und in alle Ecken und Winkel dann eingeblasen, sodass da auch keine Lücken entstehen. Also eine sehr, sehr effiziente Angelegenheit. Was auch geht, was auch durchaus, wenn es ein bisschen, ja, obwohl preisgünstig im Moment ist es sogar vielleicht sogar teurer, Materialpreise verändern sich ja gerade sehr stark, Mineralfaser kann man natürlich auch nehmen, die wird dann nicht eingeblasen, sondern da gibt es dann Rollenware, abschneiden auf Maß und dann einbauen. Das geht natürlich auch. Ja, der Favorit ist aber eigentlich die Einblasdämmung.
Ja, und zu diesen verschiedenen Dämmungsmaterialien gibt es bei uns auch auf dem YouTube-Kanal ein Video. Verlinken wir euch aber auch in den Shownotes. Jetzt ist ja, sind wir bei der Außenwand, hast du gesagt, und da ist auch, sind die ganzen Balken drin. Und diese Wand, das ist ja nachher auch unsere Außenwand teilweise und auch unsere Innenwände, die muss ja auch was tragen. Ne? Ja, wie bemisst man das dann? Oder wie kommt man denn auf, ja, woher weiß ich denn, also ich weiß, die Wand soll 20 Zentimeter sein, aber da muss ja auch was tragen können. Also wie stelle ich dann sicher, dass das Tragwerk, sage ich mal, auch die Last trägt, die oben drauf kommt?
Also bei normalen Gebäuden, die jetzt also ein, zwei Geschosse haben, vielleicht auch ein drittes Geschoss, reichen dann auch Querschnitte, die relativ schlank sind, 6 Zentimeter, dabei geht das dann so los. Und wenn es dann Bereiche gibt, wo man dann eben höhere Lasten hat, also dritte Geschoss und ich weiß nicht, je nachdem wie die Gebäude so sind, dann können die Querschnitte auch schon mal 8 Zentimeter breit sein. Und immer die Dicke, die wir eben dann gerade so brauchen. Also Wärmeschutz zum Beispiel 20 Zentimeter, das ist so ein Standard, kann aber auch 24 Zentimeter sein, je nachdem. Ja, und das als Außenwand wird das komplett ausgedämmt. Da gibt es keine Luftschicht und soll auch nicht und darf auch nicht. Da ist keine Luftschicht, alles Dämmstoff. Und das ist natürlich dann sehr, sehr warm und gut wärmedämmend. Und wir verlieren da nicht keinen Platz. Und die Wände sind dann am Ende recht schlank. Also gegenüber Mauerwerksbau gewinnen wir da tatsächlich viele Quadratmeter Grundfläche.
Ja, das klingt ja total nachvollziehbar. Also, und das ist ja auch der das, was vielleicht einige noch im Kopf haben, so ein Fachwerk von außen. Da sieht man ja mal, das sind richtig breite Querschnitte, damit so ein Haus tragend ist. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, schmalere Querschnitte auch beim Holzrahmenbau zu nutzen. Ja, das ist doch schon mal ein Riesenfall.
Ja, wir reizen das aus. Also tatsächlich, das Material wird möglichst weit ausgereizt und wir haben also ca. 80% Dämmstoff in solch einer Wand und nur 20% Holz. Fachwerkbauweise, da waren die Querschnitte dicker und der Unterschied ist auch, da gab es dann, wenn man so ein Sichtfachwerk sieht, immer so schrägstehende Hölzer. Das wurde ja auch zur Kunstform zum Teil erhoben und dann wurde das verziert und gemacht, getan. Also schrägstehende Hölzer, die das ganze Fachwerk dann stabilisiert haben. Und das ist heute das Zusammenspiel des Rahmenwerks, sehr schlank mit dieser Platte. Und die Stabilisierung dieses Rahmenwerks, des schlanken Rahmenwerks, also holzsparend, damit wir viel Dämmstoff einbauen können, das erfolgt dann ja durch diese OSB-Platte, die kraftschlüssig auf dieses Rahmenwerk befestigt wird.
Okay, super. Wir arbeiten uns immer weiter. Das heißt, jetzt liegt das da, wir haben den Dämmstoff da reingefüllt und jetzt muss da noch ein Deckel drauf. Also die Außenseite kommt ja jetzt noch dran. Ja, was nehmen wir da?
Da haben wir ein Material, auch wieder ein Holzwerkstoff. Aber da weiß man gar nicht, ob man jetzt eigentlich Holzwerkstoff dazu sagen soll oder Dämmstoff, weil er erfüllt nämlich beides. Es ist sowohl die Außenbekleidung, sodass meine Wand also einen Abschluss bekommt und dieser Faserdämmstoff dann auch entsprechend geschützt liegt. Und diese Faser, das nennen wir Holzfaserdämmplatten, sie sind also Holzwerkstoff und Dämmstoff zugleich. Sie sind etwas fester als die Holzfaser, die in dem Gefach eingeblasen wird. Ist also eine Plattenware, hat Nut und Feder, hat eine Dicke so bis zu 60 mm. Das gibt es natürlich auch wieder dicker, klar, aber so 60 mm ist eigentlich so etwas, wo man sehr gut mit zurechtkommt. Wie gesagt, Nut und Feder und das ist eine vollflächige Bekleidung. Wenn wir dann solch ein Gebäude sehen hinterher, dann wird es einen also schon vom Anblick her schon warm. Da wird man also schon sehen, wie gut die Wärmedämmung ist. Wenn ich das Material dann auch noch anfasse, dann merke ich, da kann man mal auch die OSB-Platte anfassen und die Holzfaserplatte anfassen. Also vielleicht stellt man sich mal so in die Tür und fasst von beiden Seiten an, wenn man das sieht. Und dann merkt man tatsächlich, dass die Wärme von der Hand bei der OSB-Platte viel stärker abgeleitet wird als bei der Holzfaserplatte. Es fühlt sich wärmer an. Liegt aber nur daran, die Hand ist ja gleich warm, es liegt nur daran, dass die Holzfaserplatte viel besser dämmt. Das heißt, wir bringen sozusagen auch dort nochmal eine Dämmschicht auf, eine Bekleidung und sie lässt die Feuchtigkeit nach außen raus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sie speichert auch Feuchtigkeit, aber sie lässt sie auch raus. Und deshalb trocknen diese Wände auch nach außen hervorragend immer wieder aus. Denn ein Gebäude ist ja nicht im Labor hergestellt, sondern am Ende ja doch auf der Baustelle zusammengefügt. Und natürlich haben wir da mal einen Regenschauer. Und natürlich haben wir da mal irgendwie was. Und da muss man gar keine Angst davor haben, weil diese Feuchtigkeit, die da auch noch drin sein könnte, die trocknet zuverlässig aus und ein Vielfaches würde austrocknen von dem, was da überhaupt entstehen kann. Also, wenn man nicht gerade einen Wasserschaden hat. Also, wenn da natürlich die Rohrleitung kaputt ist, dann ist es natürlich zu viel, das ist klar. Aber so das Normale, das trocknet alles hervorragend aus. Insofern haben wir eine sehr trockene Wand, was wir ja auch wollen. Und dann ist das endlos dauerhaft. Also 100 Jahre, 200, 1000 Jahre. Also wenn die Konstruktion, das Dach immer schön dicht ist und alles intakt ist, dann gibt es gar kein Verfallsdatum für solch ein Gebäude. Dann hält das auf ewig.
Ah, okay. Also Holzfaserdämmplatte. Und jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Mal beim Thema Dämmung auch über das Wärmedämmverbundsystem gesprochen, das ja beispielsweise ja aus einem mineralischen Stoff ist. Und das ist ja teilweise sehr empfindlich. Wie empfindlich sind Holzfaserdämmplatten?
Ja, also sie sind auch als Putzuntergrund tatsächlich geeignet. Man kann direkt einen Putz draufbringen. Das nennt sich dann Wärmedämmverbundsystem. Das wird auch viel gemacht. Dagegen ist auch gar nicht zu sagen. Aber es gibt natürlich eine Konstruktionsart, die ist dann am Ende noch robuster. Und wenn je mehr wir jetzt hier in Norddeutschland, wir kommen ja aus Norddeutschland, an die Küste herankommen, desto mehr würde man dann auch dazu raten, mach doch lieber eine Konstruktion mit Luftschicht. Und das heißt, dann kommt ja irgendwann die Fassadenbekleidung oder ein Verblendmauerwerk mit Luftschicht. Also das geht alles. Aber dann ist die Luftschicht eben auch interessant. Und das ist auch das, was im Mauerwerksbau sich eben auch bewährt hat. Es sind zwei Schalen mit einer Luftschicht dazwischen und das bedeutet, dass die äußere Seite auch feucht sein kann, aber die Innenseite, die zum Raum hin gewandt ist, die muss trocken sein. Und da ist diese Luftschicht einfach hochleistungsfähig und dann spielt es auch gar keine Rolle, mit welchem Material wir außen dann arbeiten, weil einerseits das Wasser, was vielleicht durch eine Fassade noch so durchsickern kann, abgeführt wird und andererseits diese Luftschicht auch, also eine Belüftung da ist, die die Feuchtigkeit dann auch nach außen abführt. Also das heißt, rausgelüftet wird. Muss man sich so vorstellen, dass die Luftschicht ja immer so ein bisschen erwärmt wird durch Sonneneinstrahlung oder Raumwärme, wie auch immer. Und dann gibt es dort tatsächlich aufsteigende Luft, Thermik. Und das sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von da mitgenommen wird. Also die Luftschicht ist eine sehr, sehr gute Idee an der Stelle. Und verschafft einen perfekten Witterungsschutz. Also, wer mit einem Verbundsystem hat keine Luftschicht, funktioniert auch gemäßigtes Klima. So, das muss man eben dann beurteilen. Aber je näher wir hier jetzt im Norden auch an die Küste kommen und Wind und Regen eine große Rolle spielt, dann würde ich doch eher sagen, mach was mit Luftschicht.
Okay. Ja, und was kommt nach der Luftschicht?
Ja. Dann haben wir die Fassade und darüber haben wir ja schon reichlich uns unterhalten, was es da so alles gibt. Und das ist ja gigantisch, die Möglichkeiten, die wir dort haben. Was wirklich auch sehr gerne gemacht wird im Holzhausbau. Wir stellen fest, dass die Menschen, die mit Holz bauen, irgendwie auch ein bisschen kreativer sind. Also das heißt, sie haben Lust darauf, ihr Haus zu gestalten und es wird ganz oft auch eine Kombination von verschiedenen Fassadenmaterialien gewählt. Auch vielleicht Putz, auch vielleicht Holz. Also je nachdem, wie da der Geschmack so ist oder Plattenfassaden. Also mein eigenes Haus ist im Obergeschoss auch Holzrahmenbau. Da ist eine Plattenfassade davor. Also großformatige Platten. Auch das ist natürlich möglich.
Ja, ihr merkt, das ist Holgers Thema. Also Fassaden, da haben wir uns ja auch mit beschäftigt. Wer da nochmal reinhören möchte, ne, der findet in Episode 5, 6 und 7 ganz viel Wissenswertes zum Thema Fassaden. Genau, also da hört doch gerne nochmal rein. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich aufgepasst habe. Und Holger, du musst gleich sagen, okay, Sascha, stimmt nicht. Oder muss mal korrigieren. Und zwar, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, wir fangen mal von innen an und gehen dann nach außen. Ja, also wir starten innen. Dann habe ich die Gipswand und darunter habe ich eine Installationsebene für Kabel, Rohre, solche Geschichten innen liegen. Dann kommt die USB-Platte. Die sorgt dafür, dass so ein bisschen geatmet werden kann. Dann kommt das Rahmenwerk und die Dämmung zusammen. Das hält quasi das Haus am Leben und wir können oben was draufstellen und es dämmt natürlich. Danach kommt jetzt noch der Außenteil, der ist auch wieder Teil der Dämmung und das müsste jetzt eigentlich sein, die Holzfaserdämmplatte. Dann kommt
Wow.
Luft, dann kommt Luft und dann kommt noch eine Fassade. Und damit haben wir den ganzen Holzrahmenbau mal eine Wand durchgespielt.
Ja, genau. Und jede Ebene hat so seine Funktion. Und da sprechen wir tatsächlich auch von Funktionsschichten. Und wir wissen eben genau, welche Eigenschaften müssen erfüllt werden und suchen dafür den besten Werkstoff raus. Und darauf hat sich tatsächlich auch die Branche so ein bisschen geeinigt und der Wandaufbau ist dann oft sehr ähnlich und darauf sollten wir auch achten und bitte nicht aus kaufmännischer Sicht zu sagen, ach, können wir hier noch sparen, da noch sparen. Also natürlich, bauen muss auch bezahlbar bleiben, aber am Ende ist es ja so, je besser das gebaut ist und dauerhafter das ist, umso besser am Ende auch die Bilanz und auch die wirtschaftliche Bilanz.
Das stimmt. Jetzt hast du aber gesagt, Ne, man hat sich darauf geeinigt, dass das so ein vernünftiger Aufbau von so einer Wand wäre, beispielsweise im Holzrahmenbau. Aber meine abschließende Frage vielleicht, und da hast du auch schon einen Punkt mit eingebracht, gibt es denn im Holzrahmenbau, der davon stark abweicht? Also ne, wegen Klimaregion, aber was weiß ich, gibt es so einen wo man sagt, oh, da weicht das ab?
Ja, leider ja. Also es gibt tatsächlich auch Konstruktionen, da spielen denn Kunststoffbahnen eine viel größere Rolle. Wir haben ja jetzt eigentlich einen Wandaufbau beschrieben, in der gar keine Kunststoffbahn vorhanden ist. Und also für mich ist das Einsetzen von Kunststoffbahnen tatsächlich immer so ein eher so ein bisschen Behelf. Also ja, natürlich funktionieren die auch, aber sind die tatsächlich über Dauer funktionstüchtig? Also da habe ich natürlich auch schon das eine oder andere gesehen und ich halte sehr viel von den festen Werkstoffen, die auch eine Materialsubstanz haben und jeder weiß, dass Kunststoffe auch altern und ich finde, dass es bei einem Gebäude, was über viele Jahrzehnte funktionieren soll, dann immer eher die zweitbeste Lösung ist. Es ist eine Lösung, gar keine Frage, wenn es wirklich kostengünstig sein muss. Okay, aber ich würde auf der Außenseite zum Beispiel dann auch auf jeden Fall die Holzfaserdämmplatte nehmen. Ich würde auf die USB-Platte nicht verzichten. Das würde ich einfach nicht tun. Dann lieber ein paar Quadratmeter kleiner bauen, zur Not. Ja. Oder irgendwie eine andere Idee entwickeln. Also natürlich, das Baubudget muss eingehalten werden, das ist gar keine Frage. Aber daran scheitert es normalerweise nicht.
Ja, dann also Augen auf, ne, bei der Wandwahl, sage ich mal, oder Wandaufbau. Ihr habt jetzt das Rüstzeug auf jeden Fall mit dabei. Und ja, wie ihr bemerkt habt, wir kommen so langsam ans Ende. Wir haben heute wieder gelernt, okay, wie ist die Wand eigentlich jetzt komplett aufgebaut? Also dafür nochmal danke. Und dann im ersten Teil haben wir so ein bisschen gesprochen, wo kommt das eigentlich her mit dem Holzrahmenbau und warum ist das in Deutschland noch nicht so verbreitet? Warum ist das aber ein guter Punkt, das zu verwenden? Und heute habt ihr so ein bisschen den Aufbau kennengelernt. Jetzt meine Frage, Holger, was wird denn im dritten Teil passieren zum Thema Holzrahmenbau?
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns dann die Gebäude mal ein bisschen anschauen und mal sehen, wie denn Lösungen auch konkret herbeigeführt werden können. Also das heißt, eher von der Bauaufgabe kommend, also was treibt die Baufamilie um oder den Investor. Also der Investor sieht es ja dann immer so ein bisschen kaufmännischer und die Baufamilie sieht ja eher den Nutzen im Vordergrund für sich. Und ja, wie können wir denn diese Lösung dafür finden? Und ich finde, das wäre doch spannend, wenn wir uns darüber mal unterhalten.
Ja, das klingt wirklich sehr gut. Also vom Einfamilienhaus bis zu Mehrfamilienhäusern und was man nicht alles noch machen kann. Das werden wir uns mal angucken mit Emotionen und weniger Emotionen. So klang es gerade so ein bisschen kaufmännisch unterwegs. Das klingt doch sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch eine Frage habt, ne, dann dürft ihr uns immer gerne Fragen stellen, entweder unter dem Instagram-Beitrag auf der Webseite oder ihr schreibt uns eine Mail an redaktion@das-moderne-haus.info. Da freuen wir uns immer und wir werden dann bald mal eine Episode machen, wo wir all eure Fragen nochmal aufgreifen. Genau. Ja, dann bleibt mir nichts anderes über zu sagen. Wir sehen uns in 14 Tagen. Ich sage danke, Holger, und bis bald.
Ja, Grüße an alle.